Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen mit Elke Heiduck und Tim Voss.
Herzlich willkommen zum Podcast Gerecht aus der Krise. Mein Name ist Elke Heiduck. Wir sprechen hier Themen an, die jetzt, wo die Pandemie hoffentlich, vielleicht zu Ende geht, politisch ganz oben auf der Agenda stehen. Die Steuer- und Finanzpolitik, neue Wege in der Arbeitsmarktpolitik, eine Sozialpolitik, die aus der Pandemie lernt und eine Gesundheitspolitik, die Krisen bewältigt, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Die Lasten der Krise müssen, dafür stehen wir als Arbeitnehmerkammer, sozial gerecht bewältigt und nicht auf die Arbeitnehmerinnen abgewälzt werden. Heute wollen wir sprechen über die Frage, wie die Kosten, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind und die ja bekanntlich erheblich sind, finanziert werden sollen. Mein Gast ist Dr. Tobias Peters. Er ist Politikberater bei der Arbeitnehmerkammer Bremen und zuständig für Finanzen und Steuern. Tobias, herzlich willkommen erstmal.
Hallo Elke, freut mich sehr.
Die erste Folge unseres Podcasts Gerecht aus der Krise, und obwohl wir die Arbeitnehmerkammer sind, handelt sie nicht von Arbeit, sondern von Finanzen. Der Staat hat Hilfsfonds aufgelegt, Schulden wurden aufgenommen, darüber sprechen wir noch, Steuern dagegen blieben aus, weil Beschäftigte und Unternehmen viel weniger davon bezahlen konnten oder mussten. Inwiefern ist diese Corona-Krise auch eine Finanzkrise?
Naja, diese Krise im Moment, die ist keine Finanzkrise oder keine Wirtschaftskrise im klassischen, im ursprünglichen Sinne, weil halt der Ursprung der Krise nicht aus dem Finanzsystem selbst oder aus der Wirtschaft gekommen ist. Der Ursprung der Krise war die Pandemie, war eine weltweite Gesundheitskrise, die dann natürlich enorme Auswirkungen hatte auf das Wirtschaftsgeschehen und auf die öffentlichen Haushalte. Aber eben nicht wie vor gut 10 Jahren die Wirtschafts- und Finanzkrise damals, ist sie aus dem System selbst heraus entstanden, sondern es wurden durch die Maßnahmen, die zum Gesundheitsschutz notwendig wurden, sozusagen ein Angebots- und Nachfrageschock künstlich auferlegt der Wirtschaft. Die Nachfrageseite wurde gestört, Konsum wurde gestört und die Produktionsseite wurden gestört. Und deshalb kam es dann zu dieser Krise jetzt. Ähnlich ist, dass der Staat das System vor dem Kollaps retten musste mit, du hast es gesagt, außergewöhnlichen Hilfen oder Hilfen in außergewöhnlicher Dimension. Und insofern ist es dann eine Finanzkrise für den Staat, da hast du schon recht.
Also das ist ja schon eine interessante Unterscheidung. Du hast gesagt, durch einen künstlich erzeugten Angebots- und Nachfrageschock, das waren letztlich die Lockdowns oder Shutdowns, die wir erlebt haben und die dafür gesorgt haben, dass eben nicht mehr produziert, nicht mehr konsumiert wurde und damit auch Einnahmen verloren gegangen sind. In der Krise führt das eben zu sehr viel höheren Ausgaben und weniger Einnahmen, zu großen Defiziten. Der Einbruch in der Wirtschaftsleistung war vergleichbar mit der Finanzkrise oder ist das jetzt eine Dimension, wie wir sie so noch nicht gekannt haben?
Also das ist schon eine außergewöhnliche Dimension. Zusätzlich zu den Ausgaben, die halt der Bund getätigt hat, vor allem der Bund getätigt hat, aber auch die Länder und Kommunen natürlich, für ein Konjunkturprogramm, was allein 130 Milliarden gekostet hat, für Kurzarbeitergeld, für Unternehmen, die vom Bankrott bedroht waren. Zu diesen Ausgaben kamen eben noch einnahmeseitig hohe Ausfälle bei den Steuern und auch bei den Sozialversicherungsabgaben. Die sind massiv eingebrochen und in Summe kam es dann halt zu großen Defiziten. Es ist jetzt noch ein bisschen früh, um wirklich so einen Kassensturz zu machen und zu sagen, was das alles insgesamt gekostet hat. Aber also ich würde schon sagen, die Dimension ist nicht unbedingt mit der Finanzkrise von vor 10 oder 12 Jahren zu vergleichen, sondern die Herausforderungen finanzpolitisch, die bewegen sich eher im Bereich der deutschen Wiedervereinigung. Also allein der Bund hat, um jetzt mal eine Zahl zu nennen, 2020 ein Haushaltsdefizit gehabt von 130 Milliarden Euro. Und das war sogar noch 90 Milliarden weniger, als zwischenzeitlich mal befürchtet worden war, weil 2020 dann doch noch glimpflicher abgelaufen ist, zumindest wirtschaftlich und finanziell, als zunächst gedacht.
Okay, und doch sind das ja schon Zahlen und Dimensionen, wo man ins Schlucken kommt. Jetzt ist ja auch nochmal eine neue Zahl publik geworden, als der Haushalt für die kommenden Jahre aufgestellt wurde, über den zwar die künftige Bundesregierung dann noch final zu beschließen hat. Aber wir haben ja diesen Podcast Gerecht aus der Krise genannt, weil es auch darum geht, wie bewältigt man jetzt diese Kosten? Das Geld, von dem du gesprochen hast, ist ja im Wesentlichen aufgenommen worden, indem der Staat sich verschuldet hat. Wir haben jetzt gelesen von einer Neuverschuldung seit Ausbruch der Corona-Krise von rund 470 Milliarden Euro. Und für den kommenden Haushalt ist wiederum eine Verschuldung von 100 Milliarden Euro geplant. Wie gesagt, das sind Summen, wo, glaube ich, Otto Normalverbraucher nicht mehr folgen kann und wo wir uns alle natürlich fragen, wo kommt das her und was bedeutet das eigentlich für die Verfasstheit, die finanzpolitische Verfasstheit unseres Staates? Wir haben eine Schuldenbremse, die es uns eigentlich verbietet, Schulden aufzunehmen. Und jetzt konnten wir zwar Gott sei Dank, um vieles zu retten, die Schulden aufnehmen, aber wie geht es jetzt weiter?
Ja, du hast es gesagt, aufgebracht wurden die Mittel erstmal, indem Schulden gemacht wurden und zwar nicht wenig, also 2020 wurde jeder dritte Euro, der ausgegeben wurde, der kam aus Schulden. Und das ging eben, weil die Schuldenbremse, die im Grundgesetz steht, zum Glück Ausnahmeregelungen kennt, eben für solche außergewöhnlichen Situationen. Jetzt ist es schwierig, ein, zwei, drei Jahre vorauszudenken, weil natürlich das alles sehr stark damit zusammenhängt, wie sich die Pandemie weiterentwickeln wird. Also wie sich dann nach der Pandemie oder im Ausblick der Pandemie die Wirtschaft entwickelt und wie dann auch die Steuereinnahmen sich entwickeln und auch wie viel Ausgaben man noch zu tragen haben wird. Also im Moment war es eigentlich alternativlos, das über Schuldenaufnahme zu bestreiten, denn so kurzfristig, wenn Einnahmen wegbrechen und Ausgaben entstehen, geht es nicht anders. Mittelfristig werden wir sicherlich wieder zu ein bisschen ausgeglichenen Haushalten zurückkehren.
Hat sich da nicht die Schuldenbremse dann mit ihrer Flexibilität auch in der Krise ausgesetzt werden zu können als ein gutes Instrument erwiesen?
Natürlich ist es gut, dass die Schuldenbremse die Möglichkeit zulässt, eben durch diese außergewöhnliche Notsituation, dass das damals ins Gesetz mit aufgenommen wurde, sicherlich richtig und hilft uns jetzt. Grundsätzlich sehe ich aber zwei Probleme. Also erstens, wenn die Rückzahlung der Krisenkredite direkt im Anschluss an die Krise erfolgt oder erfolgen muss, dann werden wir in den nächsten Jahren nicht nur ausgeglichene Haushalte haben müssen, sondern sogar Überschüsse machen müssen, um die Corona-Kredite wieder abtragen zu können. Das fordert nämlich auch die Schuldenbremse, dass wenn man Schulden macht wegen außergewöhnlichen Situationen, dass man dann auch direkt einen Plan dazu legt, wie man wieder von den Schulden runterkommen will. Das ist ja im Grundsatz auch gar nicht zu beanstanden, dass auch mal was getilgt wird, wenn es dann gut läuft. Nur ist immer die Gefahr, dass man dann im Aufschwung, dass man dann einen Aufschwung, der hoffentlich jetzt kommt, dass man den zu schnell dann wieder abwirkt, wenn der Staat zu schnell konsolidieren will und zu ausgeglichenen Haushalten zurückkehren will. Da haben wir Erfahrungen gemacht aus der Finanzkrise, Italien und Spanien beispielsweise, die wollten die Schuldenquote zu schnell wieder senken oder sie sollten eher gesagt ihre Schuldenquote wieder zu schnell senken. Und dann kam noch so ein zweiter Einbruch hinterher, also sozusagen eine zweite Welle der wirtschaftlichen Krise. Und dann ist die Arbeitslosigkeit nochmal gestiegen und die Kosten waren im Endeffekt höher, als wenn man sich ein bisschen mehr Zeit gelassen hätte, wieder zu normalen Haushalten sozusagen zurückzukommen.
Okay, ich habe jetzt verstanden, Tobias, dass das in der Schuldenbremse so schlecht eigentlich nicht geregelt ist. Man kann sie in Krisenzeiten aussetzen und Schulden auch aufnehmen, ist dann aber genötigt, relativ schnell zurückzuzahlen. Wenn wir jetzt sehen, dass wir eine Neuverschuldung oder eine Verschuldung während der Corona-Krise von fast 500 Milliarden Euro haben, denkt man natürlich, ja, muss man ja auch zurückzahlen. Welcher Zeitraum ist denn dann realistisch und wie geht man denn einen solchen Schuldenberg, den wir jetzt mit uns herumschleppen, an, wenn das nicht die allerbeste Lösung ist, das so schnell wie möglich zu machen?
Ja, natürlich, das ist richtig, dass die Schuldenquote mittelfristig wieder sinken sollte. Aber dafür braucht es erstmal gar keine Rückzahlung der Schulden, sondern eher eine Rückkehr zum Wirtschaftswachstum. Und ich habe ja eben von zwei Problemen gesprochen. Jetzt hatte ich noch eins benannt, das erste, was ich eben genannt habe, nämlich, dass die Schulden wieder direkt nach der Krise zurückgeführt werden sollen. Das ließe sich wahrscheinlich noch im Rahmen der Schuldenbremse angehen, denn da kann man die Tilgungszeiträume dann strecken oder später mit der Tilgung anfangen. Also das wäre wahrscheinlich noch drin in der Schuldenbremse, wenn man sie ein bisschen großzügiger interpretieren würde, vor allen Dingen die Rückzahlungsverpflichtung großzügiger interpretieren würde. Das zweite Problem, das generelle Problem der Schuldenbremse, ist, dass sie ziemlich eindimensional ausgestaltet ist. Sie sagt eben dem Staat, du darfst gar keine Schulden machen. Und sie ist dann blind dafür, wofür der Staat überhaupt Kredite aufnimmt. Und sie tut so, als wäre Schulden machen für den Staat per se etwas Schlechtes. Und das ist es nicht. Du sprichst auch vom Schuldenberg. Ich finde, das wird manchmal zu negativ dargestellt, wenn beispielsweise der Staat wichtige Zukunftsinvestitionen finanziert. Dann wird ein Verbot des Schuldenmachens dazu führen, dass er weniger investiert. Und das ist dann für zukünftige Generationen sicherlich problematischer. Also ausbleibende Investitionen sind problematischer, als wenn der Staat Schulden in vertretbarer großen Ordnung macht.
An welche Investitionen denkst du denn oder welche Ausgaben wären das denn, die vielleicht dann auch ausbleiben könnten?
Naja, wir reden schon länger über die großen Zukunftsausgaben, Strukturwandel, Transformation am Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft, Digitalisierung, Dekarbonisierung, natürlich auch Bildung, alles das, was für die Zukunftsfähigkeit des Landes, für den Standort relevant ist. Das sind die Aufgaben, die, glaube ich, jeder kennt. In dem Zusammenhang vielleicht auch nochmal auch Ausgaben, die erstmal nicht als klassische Investitionen eingestuft werden, die können sich ja auch lohnen. Also wenn ich Armut, Kinderarmut beispielsweise verhindere, dann ist das vielleicht erstmal eine Transferausgabe und im haushaltsrechtlichen Sinne gar keine Investition. Aber es ist dennoch lohnend, weil es sonst später und langfristig wahrscheinlich teurer wird, wenn ich jetzt Kinderarmut nicht bekämpfe oder die Kosten dann später höher sein werden. Mit der Bildung verhält es sich so ähnlich. Insofern ist es direkt oder ist es indirekt dann doch eine Investition, auch wenn es nicht klassisch zu den Investitionsausgaben zählt.
Okay, das ist also die Argumentation, dass es auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Grunde wichtig ist, dass jetzt im möglicherweise kommenden Aufschwung auch Investitionen, aber auch Ausgaben in Bildung, in Weiterbildung, in gute Schulen und Kitas, auch in Infrastruktur. Pendlerinnen brauchen Straßen und öffentliche Verkehrsmittel, mit denen sie gut zur Arbeit und wieder wegkommen. Dass also da der Gürtel jetzt nicht enger geschnallt wird, weil wir Schulden jetzt nicht so ad hoc zurückzahlen müssen, dass für diese Ausgaben dann plötzlich im Haushalt kein Platz mehr ist. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, genau. All diese Ausgaben sind ja lohnend, die du gerade genannt hast. Auf der anderen Seite kostet das Geld nichts. Die Schulden haben keine Zinsen. Wir kriegen selbst für 30-jährige Staatsanleihen bekommen wir negative Zinsen. Und insofern kann das nicht der richtige Weg sein, massiv zu sparen. Es geht nicht darum, Geld mit vollen Händen rauszuprassen, aber so massiv zu sparen an allen Ecken und Enden kann nicht der richtige Weg sein, wenn wir damit gute Sachen finanzieren können und das zum Nulltarif sozusagen.
Wir senden ja diesen Podcast aus Bremen, aus dem kleinen Bundesland Bremen mit einer ohnehin schon sehr hohen Schuldenquote. Gilt das denn auch für die Länder oder gilt das, was du gerade vorschlägst, nämlich die Schuldenbremse dauerhaft zu lockern und mehr Möglichkeiten dem Staat zu lassen, auch Schulden aufzunehmen, weil die Schulden an sich sozusagen noch nicht das Problem sind? Gilt das auch für Bundesländer und Kommunen?
Ja, da wäre ich etwas skeptischer. Also in der Krise ist es völlig okay und eigentlich ohne Alternative Schulden aufzunehmen. Das haben auch alle Bundesländer so gemacht. Aber im Gegensatz zur Bundesebene gibt es schon Gründe für uns als Arbeitnehmerkammer, den Ländern nicht wieder substanziell mehr Verschuldungsmöglichkeiten einzuräumen. Auf Länderebene sind die Zinsrisiken generell ein bisschen höher. Zwar ist der Stand der Zinsbelastung auch hier in Bremen historisch niedrig, aber wir wissen vor allen Dingen eben hier in Bremen, dass zu viele Zinsverpflichtungen dann für den Haushalt irgendwann auch problematisch sein können. Also wenn wir 20% der Steuereinnahmen für Zinsen ausgeben müssen, wird es halt irgendwann auch eng. Und wenn das Zinsniveau nochmal steigt, dann sind diese Lasten schwieriger zu stemmen für die Länder oder für Bremen dann auch als für den Bund. Vor allen Dingen auch, weil der Bund eigene Spielräume hat zur Einnahmengestaltung. Er kann also Steuern erhöhen oder sowas, wenn er das braucht. Und das einzelne Land kann das nur in sehr begrenztem Umfang. Mhm. Und für den Bund ist es zum Teil auch verlässlicher abzuschätzen, was mit seinen Ausgaben und seinen Investitionen passiert. Also Ausgaben in Bremen können beispielsweise auch anderswo zu Steuermehreinnahmen führen. Für das Bundesgebiet insgesamt ist das dann doch berechenbarer. Und noch eine Sache ganz wichtig, wenn die Länder wieder Schulden machen, nach einem eigenen Gusto sozusagen, dann besteht die Gefahr, dass sie das in sehr unterschiedlichem Maße auch machen müssen, um ähnliche Leistungen anbieten zu können. Und das würde dann mittelfristig dazu führen, dass die Unterschiede zwischen den Bundesländern wieder zu groß werden. Also Bremen beispielsweise nimmt dann Schulden auf, um was zu finanzieren, was Bayern ohne Schulden finanzieren kann. Das ist dann kurzfristig okay, weil beide die gleiche Leistung anbieten, aber langfristig muss Bremen die Zinsen aus diesen Schulden dann doch noch tragen. Und dann rennen wir wieder in eine Situation, die wir schon mal hatten, nämlich dass Bremen es aus eigener Kraft nicht mehr schafft. Mhm. Das spricht alles dafür, dass die Länder weitestgehend mit ihren Mitteln auskommen sollten. Aber ganz wichtig, dann braucht es natürlich auch eine bessere, gleichmäßigere und vor allem auch verstetigte Finanzausstattung von Ländern und Kommunen, um deren Investitionstätigkeit und deren Möglichkeiten zu investieren, zu erhalten und zu stärken. Das muss der Bund dann auch garantieren.
Okay, das ist ja sehr nachvollziehbar. Also Lockerungen eher auf der Bundesebene, weil dort auch Einnahmen generiert werden können. Das bringt uns auf ein Thema, das wir bei der Finanzpolitik natürlich nicht aussparen dürfen und das auch allen, glaube ich, sofort einfällt, wenn es darum geht, wie finanzieren wir jetzt die Krise nach der Krise. Das sind die Steuern. Der Staat kann Geld einnehmen, indem er Steuern erhöht. Wir haben jetzt im Vorfeld der Bundestagswahl zwar zahlreiche Rückmeldungen aus den Parteien, dass sie das auf keinen Fall vorhaben. Trotzdem ist das ja immer noch der Königsweg, wenn man nicht Schulden aufnehmen will, dass man die Einnahmeseite stärkt. Und die Einnahmeseite stärkt man am besten durch Steuern. Was kommt denn da auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu? Und wenn wir sagen, es soll gerecht zugehen nach der Krise, was für Anforderungen hätten wir dann?
Also ich denke schon, dass es nach der Bundestagswahl eine Diskussion auch über Mehreinnahmen geben wird oder um es offen zu sagen, über Steuererhöhungen geben wird. Und vielleicht muss es die auch geben. Aber, und dieses Aber ist wirklich ein ganz großes Aber, ist es sicherlich keine gute Idee, Steuern zu erhöhen, die den Großteil der Leute treffen. Also die Mehrwertsteuer beispielsweise nochmal zu erhöhen oder auch die Einkommensteuer für die breite Mitte, für untere und mittlere Einkommen zu erhöhen. Das ist keine gute Idee. In der Vergangenheit wurden Arbeit und damit dann auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer immer wieder belastet. Und da weiter dran zu drehen, das geht aus unserer Sicht natürlich nicht. Im Gegenteil, kleine und mittlere Einkommen sollten sogar entlastet werden nach der Krise, und wer ein Haus besitzt oder sich ein bisschen was angespart hat, der soll dann auch keine Sorgen haben müssen, dass da jemand dran will. Nur es gibt in der Krise eben auch Gewinner. Wir lesen immer wieder, dass die Zahl der Millionäre und Milliardäre deutlich gestiegen ist und ihre Vermögen deutlich gestiegen sind. Die Aktienkurse sind im Höhenflug. Es wurden üppig Dividenden ausgezahlt, während Teile der Belegschaft in Kurzarbeit war übrigens. Und nun ist es dann eben nur fair, wenn die Lasten der Krise gerecht verteilt werden. Und darunter verstehen wir als Arbeitnehmerkammer zum Beispiel, dass sehr, sehr hohe Einkommen auch ein bisschen mehr abgeben können oder das extreme Vermögen, wie gesagt, nicht das kleine Haus, was jemand besitzt, mit einer tragbaren Abgabe belegt werden, um dann einen Teil der Krisenkosten eben so finanzieren zu können. Da haben wir schon als Arbeitnehmerkammer Vorschläge gemacht für eine gerechte Besteuerung. Und das wird natürlich jetzt dann auch wieder aktuell.
Was wären das denn für Stichworte? Geht es da auch um sowas wie eine Vermögensabgabe oder Vermögenssteuer? Geht es da um Erbschaftssteuer? Oder geht es darum, dass hohe Einkommen mit einem höheren Steuersatz belegt werden?
Ich nehme mal zwei Beispiele. Zum Beispiel wird im Rahmen dieses Lastenausgleichs mal wieder diskutiert, ob wir so eine Vermögensabgabe einführen könnten. Aus meiner Sicht ist das eine gute Idee. Wir haben da ein historisches Vorbild, es gab es früher schon mal, und dann würde jetzt auf sehr, sehr hohe Vermögen ein Prozentsatz angelegt, der dann über den nächsten beispielsweise 30 Jahre abfinanziert werden könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Die andere Sache ist, dass ja der Solidaritätszuschlag für die meisten abgeschafft wurde, für sehr, sehr hohe Einkommen. Die zahlen ihn weiter, also beispielsweise Familien mit einem Einkommen über 200.000 Euro im Jahr, die zahlen den noch in voller Höhe. Und diesen Solidaritätszuschlag jetzt komplett auch für diese extrem hohen Einkommen abzuschaffen, das ist aus unserer Sicht nicht nötig. Das würde wirtschaftlich nichts bringen und das wäre verteilungswürdig sicherlich nicht gerecht. Auch Unternehmenssteuern zu senken, da ist dann immer die Idee, dass vielleicht private Investitionen angeregt werden, also dass Unternehmen mehr investieren, wenn sie weniger Steuern zahlen müssen. Aber das hat noch nie so wirklich funktioniert. Und am Ende profitieren nur die Aktionärinnen und Aktionäre, weil es mehr Dividende gibt. Und das zu finanzieren, ist aus unserer Sicht jetzt nicht unbedingt ratsam.
Also Mitte und unten eher entlasten und sehr viel besser Verdienende und auch Vermögende zu beteiligen an den Krisenkosten, ist ein Vorschlag, das über die Steuerpolitik zu machen. Das wäre auch ein Stück weit mindestens der klassische Weg, mit dem der Staat Einnahmen generieren kann. Jetzt gibt es aber ja auch ein bisschen ausgefallenere Ideen, von denen man liest und hört, zum Beispiel einen sogenannten Deutschlandfonds. Also dort könnten Privatunternehmen oder auch Einzelpersonen einzahlen, wenn sie zu viel Geld haben, das soll es ja geben, und bekommen dann mit Garantiezinsen ihr Geld zurück. So kommt der Staat quasi an flüssige Mittel. Ist das nicht eine gute Idee? Also Vermögende leihen dem Staat freiwillig ihr Geld und kriegen es verzinst zurück?
Ja, das klingt erstmal ganz schön, aber wenn man mal dahinter guckt, ist es dann doch nicht so eine gute Idee. So ein Deutschlandfonds oder Klimafonds, Zukunftsfonds, da gibt es ganz verschiedene Namen für. Das klingt, wie gesagt, erstmal alles schön, aber letztlich sind es ja auch dann nur Schulden für den Staat, aber eben teurere Schulden, weil sie besser verzinst werden müssen. Und dann freuen sich vielleicht in der Tat die Leute, die Geld überhaben und das dann gut verzinst anlegen können. Aber das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass der Staat auf diese Weise quasi Geld verschenkt, weil er höhere Zinsen zahlt über solche Fonds, als wenn er sich die Finanzmittel ganz normal über normale Staatsverschuldung, über Staatsanleihen zum Nulltarif besorgt. Also ökonomisch wäre eine ehrliche und günstigere Staatsverschuldung sicherlich die bessere Lösung als solche Fonds. Und wenn die Schuldenbremse dem im Weg steht, dann muss man die Schuldenbremse und die Fiskalregeln eben nochmal anpassen, um sowas auch zu ermöglichen.
Aber dann muss ich nochmal nachfragen, wenn du sagst, es wäre eigentlich der solidere Weg, Schulden aufzunehmen, dann heißt das ja, Schulden am Kapitalmarkt aufzunehmen. Bis jetzt haben wir da eine Nullverzinsung, das kann sich aber ja ändern. Wenn ich einen Deutschlandfonds auflege und für alle Zeiten sage, wir garantieren einen Zins von, ich weiß es nicht, 2% oder wie auch immer, dann kann ich als Staat doch noch besser kalkulieren, wie sich meine Ausgaben entwickeln, wenn ich diese Schulden zurückzahle, als wenn am Kapitalmarkt was passiert, was ich eben nicht absehen konnte?
Nein, also wenn ich so einen Deutschlandfonds auflegen würde, würde ich den ja auch mit einer Laufzeit aufsetzen, 30 Jahre, 50 Jahre, das wäre schon sehr, sehr lang. Und dann muss ich eben, wie du schon sagst, wahrscheinlich 2% oder sowas an Zinsen geben. Normale Staatsanleihen, da sind wir bei 30-jährigen Anleihen, ich habe es eben schon gesagt, schon im negativen Bereich. Also Schulden, klar, die will man immer gerne loswerden, aber Staatsschulden sind ja dann doch auch etwas fundamental anderes als als Schulden von privaten Haushalten, weil der Staat ewig lebt und weil vor allen Dingen die Kapitalgeber ihm zumindest in Deutschland relativ wenig Druck machen. Also was nicht passieren darf, ist natürlich, dass man sich überschuldet, dass die Kapitalgeber irgendwann sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu kritisch und zu heikel, da geben wir nichts mehr, oder nur noch mit sehr, sehr hohen Risikoaufschlägen auf die Zinsen. Oder dass der Staat irgendwann so hohe Zinslasten hat, dass ein zu großer Teil des Budgets halt dafür gebunden ist. Aber genau da sind wir an dem Punkt. Diese Indikatoren spielen für die Schuldenbremse überhaupt keine Rolle. Und Deutschland ist nun mal sehr, sehr weit davon entfernt, kein Geld mehr zu bekommen. Und nochmal, für das Geld, das wir uns leihen, zahlen wir für sehr, sehr lange Zeit keine Zinsen. Und die Schuldentragfähigkeit ist gegeben, wenn wir auf die Schuldenquote schauen. Also Fiskalregeln wird es immer geben und soll es auch immer geben. Aber ich glaube, wir brauchen bessere Fiskalregeln. Also Regeln, wie viel Schulden der Staat machen darf, als aktuell in der Schuldenbremse drinstehen.
Also ein zu unflexibles Instrument, auch wenn es sich jetzt in der Krise noch als praktikabel erwiesen hat, könnte es jetzt nach der Krise eher zum Bumerang werden, wenn man bei den strengen Regeln bleibt. Wir kommen zum Ende dieses Podcasts. Die Krise ist nun hoffentlich im Auslaufen und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann sind die dringlichsten finanzpolitischen Fragen damit aber noch lange nicht erledigt, sondern wir müssen jetzt eben in den nächsten Monaten und Jahren darauf gucken, dass wir die Weichen richtig stellen, damit nicht das Geld auf falsche Weise sozusagen zurück an den Staat kommt. Was wären da Leitlinien, die du formulieren würdest, gerecht aus der Krise?
Ja, die größten Gefahren lauern in Krisen eigentlich immer im Ausgang und im Nachgang von Krisen. Also in der ersten Phase, da wird Akuthilfe bereitgestellt, da gibt es sozusagen Geld für alle. Da hat der Staat auch schnell gehandelt und beherzt gehandelt. Da war im Detail vielleicht nicht alles gut, aber insgesamt war es gut, dass er so rigoros finanzpolitisch gehandelt hat. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Wie schaffen wir den Aufschwung? Wer wird dann vom Aufschwung profitieren? Und wo werden die Akzente gesetzt? Und wo wird dann auch, das haben wir gerade besprochen, vielleicht auch das Geld wieder reingeholt? Und da muss man sehr stark aufpassen, dass die Unterschiede nicht zunehmen, sowohl zwischen den Menschen zunehmen und ihren finanziellen Situationen, aber auch zwischen Städten und Regionen. Und sicherlich können sich sogar Möglichkeiten auch ergeben aus der Corona-Krise. Wir haben viel Geld jetzt zur Verfügung gestellt oder wir haben es jetzt zur Verfügung. Und wenn das sinnvoll ausgegeben wird, kluge Investitionen gemacht werden, gegenüber denen die Schuldenbremse ja so ein bisschen blind ist, das habe ich ja eben angedeutet. Wenn wir aber klug investieren und die nötige Transformation in die richtigen Bahnen lenken, ja, dann kann auch eine Chance in dieser Krise bestehen, dass wir da besser rauskommen, als wir reingekommen sind. Also wir brauchen gut qualifizierte Beschäftigte, wir brauchen Bildungsinvestitionen, die sind wichtig, um die Kinder und die Jugendlichen, die jetzt von Schulschließungen sehr, sehr stark betroffen waren, die jetzt keinen Ausbildungsplatz bekommen haben, dass wir die unterstützen und dass wir Beschäftigte weiterbilden. Und das gebietet eigentlich nicht nur die Chancengleichheit, sondern es wird sich eben auch wirtschaftlich dann am Ende auszahlen. Und deshalb sollten nach unserer Auffassung einem Aufschwung, der jetzt dann hoffentlich kommt, alle und insbesondere natürlich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angemessen und auch beteiligt werden.
Okay, vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Und ich bedanke mich für das spannende Gespräch und für die Impulse, dass Finanzpolitik eigentlich jetzt erst losgeht, nachdem man aus dem Schuldenmachen herauskommt und stattdessen sehen muss, wie man mit den Einnahmen umgeht und wie man Einnahmen generiert. Vielen Dank, Tobias Peters.
Dankeschön.
Das war Gerecht aus der Krise, ein Podcast der Arbeitnehmerkammer Bremen. Neue Folgen hören Sie dienstags ab 17 Uhr auf arbeitnehmerkammer.de und überall, wo es Podcasts gibt.